Schneller Schlau.
Nason Dicker hat dem Leibgericht meines Sohnes einen Song gewidmet. Pommes mit Mayo. Doch wie entsteht eigentlich unsere Vorliebe für bestimmte Speisen? Und warum essen die meisten Kinder am liebsten Pommes oder Nudeln mit Tomatensoße? Und wie kommt es, dass viele von uns, so auch ich, irgendwann auf bitteren, ungesüßten Kaffee stehen? Ich bin Andreas Albes und über diese kulinarischen Fragen diskutiere ich heute mit Birk Grühling, PM-Autor und ein sehr guter Koch.
Danke für das Kompliment und natürlich auch für die Einladung. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir ein schweres Schicksal teilen. Wir sind kulinarisch sehr offen, aber unsere Kinder essen nur sehr Ausgewähltes und stürzen sich eben nicht auf jede Gemüsepfanne, die wir vielleicht am Herd zaubern.
Oh ja, das stimmt. Also mein Sohn isst am liebsten Schokocroissants, dann die erwähnten Pommes und Pelmenchikis, das sind so eine Art russische Ravioli.
Das klingt gar nicht so unlecker. Bei uns ist es im Moment Pizza Margherita und Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und erstaunlicherweise auch mit Spinat. Und das wird am liebsten täglich gegessen. Lustigerweise macht dieser eingeschränkte kulinarische Geschmack durchaus Sinn, also evolutionär gesehen. Aber bevor ich dazu mehr sage, ein kurzes Lanzenbrechen für die Picky Eater. Unsere Kinder essen vielleicht nicht alles, und manchmal fühlt man sich, als wäre man der Skorbut recht nah, aber das ist gar nicht so schlimm. Das ändert sich irgendwann, und wenn man die Lebensmittel aufzählt, die unsere Kinder essen, sind es gar nicht so wenig, und genau, da sind viel gesunde Komponenten dabei, und darum muss man sich keine Sorgen machen und schon gar nicht Druck am Esstisch. Einfach genießen.
Ja, du hast recht. Also mein Sohn hat mich neulich damit überrascht, dass er plötzlich für sein Leben gerne Sushi isst. Das ist gesünder als Schokocroissants, nur ein bisschen teurer.
Ja, Sushi habe ich aber auch noch nicht für mich so richtig entdeckt. Genau, aber mein Sohn hat unlängst Couscous-Salat mit Tomate und Karotte für lecker befunden. Nicht selbst gemacht, sondern aus dem Supermarkt, aber war sehr überraschend, aber auch sehr lecker.
Okay, das klingt lecker, aber wir schweifen ab. Und deshalb will ich dazu zurück, was du am Anfang gesagt hast, nämlich, dass es aus evolutionärer Sicht durchaus Sinn macht, dass unsere Kinder so Picky Eater sind, dass sie also wirklich nur Nudeln mit Ketchup oder Pizza essen wollen. Warum ist das so wichtig?
Genau, also dieser Geschmack und diese auch Ablehnung von bestimmten Speisen kommt dann auf, wenn diese kleinen Kinder eben selbstständiger werden. Als Babys essen sie noch relativ viel, und dann fängt es irgendwann an, dass sie immer weniger essen wollen. Und das geht eben mit einer größeren Mobilität und einer Abnabelung von den Eltern einher. Und wenn man jetzt an die Steinzeit denkt, die Kinder werden mobiler, entdecken auf erste Mal auf eigene Faust die Umgebung. Und wenn sie jetzt anfangen, alles in den Mund zu stecken, was ihnen den Weg kreuzt, könnte das richtig, richtig gefährlich werden. Also wenn sie einfach alle Beeren essen würden oder so. Deshalb hat sich das Gehirn quasi gesagt, wir setzen auf Bewährtes, was wir kennen. Das essen wir nur, alles andere ist I. Und heute sind es eben Nudeln mit Ketchup oder Fischstäbchen mit Kartoffelbrei.
Das heißt also, dass dieser Wunsch und dieses Essen von Bewährten etwas ist, das in der Kindheit angelegt wird und das sich dann auch bis ins hohe Alter hält. Also bei mir zum Beispiel sind es wirklich Fischstäbchen, in dem Fall mit Spinat, die habe ich als Kind gerne gegessen, esse sie bis heute gerne. Du hast doch bestimmt auch solche Leibspeisen.
Absolut. Ich habe als Kind schon Pfannkuchen mit Apfelstücken geliebt. Bis heute mag ich das sehr gerne. Für alle Berliner Hörer, ich meine Eierkuchen. Die esse ich wirklich gern. Allerdings heute wie als Kind halte ich Pfannkuchen mit herzhaften Topping quasi für ein Verbrechen und esse das am liebsten mit Apfelmus oder eben Schokolade oder ja, Marmelade.
Jetzt sag mal, was weiß denn die Forschung darüber, wie diese Vorliebe für Pfannkuchen oder Fischstäbchen entsteht?
Tatsächlich entsteht die schon im Mutterleib. Also Ungeborene bekommen im Mutterleib ja schon ganz viel mit. Das weiß man relativ gut. Also die hören die Geräusche oder sehen Lichtreize durch die Bauchdecke. Und mit dem Geschmackssinn ist es eben ähnlich. Die nehmen durch das Fruchtwasser Aromen auf aus der Nahrung der Mutter. Und es gibt sogar Untersuchungen, dass Föten, die so in der 32. und 36. Schwangerschaftswoche sind, denen hat man Karottenpulver und Grünkohlpulver gegeben, und 20 Minuten später hat man die dann in so einem 4D-Ultraschall untersucht und geschaut, wie sich ihr Gesicht verändert.
Lass mich raten. Beim Karottengeschmack waren die Kinder happy und beim Grünkohl verzogen sie das Gesicht.
Da wird es wahrscheinlich uns nicht anders gehen, aber du hast natürlich total recht. Und das ist für die Forschenden ein Hinweis darauf, dass sie nicht nur süß und bitter unterscheiden, sondern eben auch emotionale Reaktionen zeigen, eben über das Gesicht, dass eben ein Geschmack angenehm oder unangenehm sein könnte.
Aber das bedeutet ja dann im Umkehrschluss, dass sich Mütter möglichst abwechslungsreich ernähren sollten. Einmal für sich selbst natürlich, aber auch, um den Kindern alle Nährstoffe zu geben und um einen vielfältigen Geschmack zu entwickeln.
Ja, natürlich sagen die Studienautoren, es kann helfen, verschiedene Aromen und Intensitäten kennenzulernen, schon in der Schwangerschaft. Aber das ist natürlich auch, also nicht jede Nahrung, die süß oder bitter ist, wird gleich wahrgenommen oder führt zur gleichen Reaktion. Und wie sehr sich das bei jedem Baby auswirkt, darüber weiß man eben nichts. Aber gibt es bei euch sowas wie ein Gericht, das deine Frau in der Schwangerschaft ganz oft gegessen hat und jetzt dein Kind immer noch total liebt?
Ja, das sind die schon erwähnten Pelmenschikis, also diese russischen Ravioli. Die liebt meine Frau und mein Sohn bis heute.
Es gibt übrigens noch einen Geschmack, der sozusagen evolutionär festgelegt ist. Und zwar ist das unsere Vorliebe für Süßigkeiten.
Okay.
Und zwar, das Fruchtwasser schmeckt wohl schon leicht süßlich, habe ich jetzt noch nicht probiert. Die Muttermilch auch. Genau, und dieser Babys verbinden, und wir später auch, mit diesem süßen Geschmack intuitiv etwas von Geborgenheit. Und süß ist eben auch was Gutes. Also bei Früchten bedeutet sie, der Apfel oder die Birne ist schon reif und enthält Energie. Ähnlich ist es bei Salz. Salz spricht für einen hohen Mineralgehalt, wenn man an Salz leckt, kennt man ja quasi von Steinen oder so. Bitter und sauer mögen natürlich auch viele, aber in der Natur ist es häufig mit Gefahr verbunden, zum Beispiel giftige oder unreife Früchte. Und das, diese natürlichen Abneigungen schützen uns als Kind auch. Im späteren Alter wird dieses biologische Sicherheitsprogramm auch ein bisschen ausgesetzt.
Okay, klingt aber trotzdem nach einer guten Möglichkeit für eine Ausrede. Wenn mal wieder jemand die ganze Schokolade aufgegessen hat, dann kann er einfach sagen, das war mein Urinstinkt.
Genau. Ganz wichtig, dieses ganze Geschmacksempfinden ist nicht nur angeboren. Also dann kommt ja irgendwann auch die Beikost, nachdem abgestillt wurde. Und dann fangen Kinder an, ganz viel zu essen. Und deshalb wird ja sozusagen auch uns dann geraten, den Kindern möglichst vielfältiges und gesundes Essen anzubieten. Genau. Und im Laufe des Aufwachsens lernen wir sozusagen immer neue Geschmackserfahrungen kennen und dann vergehen Leibgerichte, kommen neue. Also mein Sohn hat zum Beispiel auch ganz lange Milch, Reis und Pfannkuchen gemocht, Waffeln und sowas. Inzwischen mag er das gar nicht mehr so richtig gerne. Geschmack ist viel herzhafter geworden, mal abgesehen von Popcorn und Keksen. Wie ist das denn bei dir? Gibt es da irgendwie Gerichte, wo du sagst, konntest du als Kind nicht ausstehen und liebst heute?
Ja, also ganz klassisch natürlich, was du schon sagtest, Saures, ja, also saure Gurken zum Beispiel, die konnte ich als Kind überhaupt nicht haben und heute liebe ich sie. Kaffee ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, trinkt man als Kind nicht, nichtsdestotrotz hätte ich mir als Kind nie vorstellen können und heute trinke ich schwarzen Kaffee ungesüßt.
Genau, aber manche Vorlieben und Abneigungen bleiben eben bestehen, aber ich habe auch bei der Recherche gelernt, dass wir im Laufe des Aufwachsens sozusagen ein Geschmacksgedächtnis entwickeln und in diesem Geschmacksgedächtnis sind bis zu 40.000 Aromen und Eindrücke gespeichert und die können wir auch unterscheiden.
Okay, ich dachte immer, es gibt nur 5 Geschmacksrichtungen, also süß, sauer, salzig, bitter und Umami, also einen würzig-herzhaften, fleischigen Geschmack.
Genau, Umami finde ich auch unfassbar lustig, das kannte ich gar nicht, bin ich auch bei der Recherche drauf gestoßen, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschmacksrichtung. Aber natürlich, wie so oft, ist ein Geschmackserlebnis nicht nur eben das, was wir an der Zunge schmecken, sondern es ist eben von ganz vielen Sinnen geprägt. Also einen Happen im Mund haben wir einmal, dann ist es so ein bisschen Geschmack auf der Zunge, aber wir sehen auch das Essen und riechen etwas. Wir hören sozusagen eine knusprige Panade, wenn wir sozusagen in ein Schnitzel schneiden oder sehen, wie cremig eine Soße ist. Und fehlen solche Eindrücke, verändert sich auch der Geschmack. Das kennen wir. Wenn wir Corona hatten zum Beispiel oder erkältet sind und dann ist diese Geschmacksnerven fallen weg, wenn die Nase verstopft ist, wenn wir dann nichts mehr riechen. Auch das Ambiente, das Licht oder die Farbe des Tellers oder der Partner beim Essen kann beeinflussen, ob wir etwas wohlschmecken. Also wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir haben ein Gericht, das wir immer am Anfang unserer Liebe zur Frau gegessen haben, kann das kulinarisch wichtiger für uns sein oder leckerer schmecken, wenn wir das essen. Und diese Sinneseindrücke sprechen sich eben auch in diesen Geschmackserlebnissen ab.
Ja, also da fallen mir jede Menge Kalendersprüche zu ein, wie zum Beispiel Liebe geht durch den Magen oder das Auge isst mit. Und man weiß ja auch, dass die Nahrungsmittelindustrie Food-Designer beauftragt, die eben genau diese Punkte alle bearbeiten, die du eben erwähnt hast, dass eben ein Chips richtig crunchy klingt, damit es eben auch den Leuten noch mehr Lust macht, sie zu kaufen und zu essen. Und was ich aus dem, was du gerade gesagt hast, auch heraushöre, ist, wir müssen uns also wirklich keine Sorgen machen, weil unsere Söhne so wählerische Schokocroissant-Esser sind. Als Erwachsene werden auch sie sich vielseitig ernähren.
Genau, also bei uns ist es ja so, wenn wir was Neues ausprobieren, dann wissen wir relativ schnell, ob es uns schmeckt und wir sind auch ein bisschen offener vielleicht. Auch Kinder können das, aber die brauchen eben ein bisschen mehr Anläufe, um sich an bekannte Geschmäcker zum Beispiel zu gewöhnen oder sie vielleicht zu mögen. Und deshalb sollten wir sie auch nicht zum Probieren zwingen, sondern die Ernährungsberater sagen, möglichst neues Gemüse, neue Beilagen immer wieder anbieten und irgendwann positiver Kontext, Essen im Urlaub oder unterwegs oder weiß ich nicht, entspannte Familiensituation, das kann dazu führen, dass die das dann irgendwann probieren und dann, ja, entsteht die neue Vorliebe. Dazu fällt mir ein Kita-Freund meines Sohnes hat damals erzählt, da hat der Sohn im Nordseeurlaub eine Vorliebe für eingelegten Hering entwickelt und hat quasi den kompletten Urlaub nach eingelegten Hering gerochen und hat es bis dahin nie Fisch gegessen, im Urlaub kennengelernt und heute ist er ein großer Fischfan.
Wow, okay, also das kann ich mir bei meinem Sohn jetzt noch nicht vorstellen, da ist es eher umgekehrt. Nudeln mit Tomatensoße sind angesagt, da muss aber auch nur ein Krümelchen Petersilie drauf sein, also ein Krümelchen grün und dann sind die schon vom Tisch, das wird nicht gegessen. Nichtsdestotrotz, du hast ja recht, Kinder übernehmen die Essgewohnheiten oft von den Eltern und von ihrem Umfeld. Wenn sie uns also in der Küche sehen und eine Wertschätzung von Essen erleben, dann kann das ja nur positiv sein.
Also auf jeden Fall ist es sehr positiv, wenn man sieht, dass man sich vielfältig ernähren kann, dass irgendwie das Essen nicht nur immer aus der Tiefkühl kommt oder so, sondern dass man auch frisch kocht und so. Das ist natürlich total toll. Das ist natürlich keine Garantie. Mein Sohn hat mich oft genug oder sieht mich oft genug in der Küche stehen, findet das gar nicht so spannend, macht da auch gar nicht so mit, aber trotzdem versuche ich ihn immer noch mal zu animieren, mal zu schneiden oder zu probieren. Aber am Ball bleiben und wie gesagt auch die bewusste Auseinandersetzung mit Aromen erweitert und so verändert das Geschmacksbewusstsein übrigens auch noch im Alter.
Ja, genau, darauf wollte ich nämlich noch hinaus. Wir haben jetzt so viel über unsere Söhne geredet, weil es uns natürlich auch täglich beschäftigt und wir uns natürlich auch Sorgen machen, ob sie sich dann eben auch wirklich gut ernähren und vielseitig ernähren, genug Vitamine zu sich nehmen. Aber kommen wir mal zu der Entwicklung des Geschmackssinns im Alter. Ich hatte ja schon angesprochen, Kaffee. Und bei der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mich dann auch gefragt, wie kommt es, dass wir irgendwann so etwas gerne trinken, weil der Geschmack ja nun wirklich völlig gegen unseren Urinstinkt ist. In Wahrheit ist es nicht wirklich lecker, aber mit der Zeit fangen wir an, Kaffee erst mit Zucker zu trinken oder mit viel Milch und plötzlich mag man schwarzen Kaffee ungesüßt, was ja eigentlich ein ganz grauenvolles Getränk sein müsste.
Ja, tatsächlich habe ich meinen ersten Kaffee im Schulpraktikum, so in der, ich glaube, 9. oder 10. Klasse getrunken und Mensch in diesem hat mir extra einen Kaffee gemacht aus einer Siebträgermaschine mit viel Liebe, hat den vor mich hingestellt und ich habe gefühlt 10 Würfel Zucker da reingetan, alles mit Milch und habe ihn trotzdem nur halb ausgetrunken. Die haben mir nie wieder Kaffee in dem Praktikum gegeben, weil es einfach ja Perlen vor die Säue werfen war. Heute bin ich ein absoluter Kaffee-Junkie. Das liegt tatsächlich auch an dem Kontext. Also wenn wir Kaffee erstmal trinken, ist es sehr bitter. Unser Körper sagt, ah, giftig. Aber dann probieren wir Kaffee immer wieder und in positiven Situationen. Beim Aufstehen, in der Pause, mit Freunden. Und plötzlich verbindet das Gehirn Kaffee auch irgendwie was mit was angenehm. Und dann kommt noch das Koffein dazu. Also plötzlich merkst du, ah, das macht wach, das gibt mir Energie. Und der Körper sagt, ah, das bringt mir was. Und dann wird dieses Bittere für unser Gehirn akzeptabel und wir finden es irgendwann auch lecker, weil es eben Kaffee mehr ist als nur das Getränk, sondern es macht uns wach, es ist für uns ein Start in den Morgen, es ist auch eine Auszeit vom Stress.
Also ein Ritual.
Genau.
Jetzt ist es ja so, dass sich der Geschmackssinn, unser Geschmackssinn im Alter dann auch verändert. Also zum Beispiel weiß ich von meiner Schwiegermutter, die eine ganz hervorragende Köchin ist, je älter sie wurde, desto stärker hat die Speisen gewürzt. Woran liegt das?
Also entweder war deine Schwiegermutter nochmal verliebt im Alter. Man sagt ja auch, dass wenn der, wenn das Essen versalzen ist, war der Koch sozusagen verliebt. Aber natürlich auch mit etwa 60 nehmen so ein bisschen die Geschmackssinne und Geruchssinne ab. Babys haben noch rund 12.000 Geschmacksknospen im Mund. Im Alter sollen es so nur noch 4.000 sein. Ich weiß nicht, ob das so genau nachgezählt wurde, aber so ungefähr. Und süße und salzige Noten werden deshalb schwächer wahrgenommen. Genau, und deshalb greifen Omas auch lieber zu stark gewürzten Speisen und sehr süßen Lebensmitteln. Ich kenne das zum Beispiel, dass die Omas in meinem Umfeld immer den Frankfurter Kranz mochten und quasi man schon beim Essen einen halben Diabetesfuß bekam, weil die so gesüßt waren.
Sag mal, und kann man was dagegen tun?
Ja, erstmal ein guter Rat ist sozusagen nicht Alkohol trinken und nicht so viel Zigaretten rauchen, weil das natürlich die Schleimhäute und Geschmacksknospen auch so ein bisschen rasiert. Aber ich habe auch gelesen, dass der Geschmack wie ein Muskel ist und sich trainieren lässt. Also das heißt quasi, wenn man immer so ein bisschen schaut, mal was Neues isst oder mal frische und unverarbeitete Lebensmittel ausprobiert, also jetzt nicht irgendwie frisches, unverarbeitetes Hähnchen, aber so mal ungewöhnliches Gemüse zum Beispiel, kann man wohl seine Sinne schärfen. Aber ob das wirklich klappt, weiß ich nicht.
Ich würde vorschlagen, wir versuchen das jetzt gleich mal. Ich schaue auf die Uhr. Wir zeichnen diesen Podcast jetzt um 12.08 Uhr auf. Das ist eigentlich schon mal gute Zeit zum Mittagessen gehen. Bist du dabei?
Absolut, aber nur, wenn wir ein neues Restaurant ausprobieren und damit unsere Geschmacksknospen noch mal ein bisschen trainieren.
Das werden wir tun, einverstanden. Und damit verabschiede ich mich von all unseren Hörern. Wenn euch Schneller Schlau gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine Nachricht oder vielleicht auch ein paar Sternchen und schreibt uns auch gerne in die Kommentare, welche Fragen wir für euch beantworten sollen. Wer jetzt noch Lust auf noch mehr Wissenschaft bekommen hat, ist herzlich eingeladen, PM oder das Schneller Schlau Magazin zu kaufen. Unseren Podcast gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin bleibt neugierig, auch beim Essen.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.